Das Filmquartett, der Podcast von Artischock. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Artischock-Podcast. Das Filmquartett trifft sich heute wieder. Es ist kurz nach Nikolaus und wir machen so ein kleines Winterspecial und zwar zu einem Verleih diesmal, der uns schon seit Jahren umtreibt. Es geht um Grand Film. Grand Film hat jetzt seit Mitte November in relativ kurzen Abständen 3 Filme in die Kinos gebracht. Ziemlich ungewöhnlich für diesen kleinen Verleih aus Nürnberg. Und über diese 3 Filme wollen wir heute sprechen. Und zwar wird es gehen um Sehnsucht in Sangerhausen von Julian Radlmeier, um Yes von Nadav Lapid und um Herz aus Eis von Lucile Agilalilovic. Und zu diesen 3 Filmen begrüße ich jetzt hier in der Runde
Benedikt Gundenthal,
Christian Schmuck
und Wolfgang Glasinger.
Und ich bin Dunja Bialas. Ich will ganz kurz was zu Grand Film sagen, weil es ja doch irgendwie ungewöhnliche Perspektive vielleicht ist für unseren Podcast, wo wir ja immer eigentlich nur über die Filme sprechen nach generischen Gesichtspunkten, diesmal als Verleih. Grand Film hat seit 2014 maßgeblich dazu beigetragen, dass die Situation in den deutschen Kinos sich verbessert hat. Grand Film hat begonnen, das, was als Festivalfilme immer so verschmäht wurde, ins Kino zu bringen. Begonnen hat es mit Love Diaz, Norte, The End of History 2014, der in Nürnberg beim Menschenrechtsfilmfestival den Hauptpreis gewonnen hatte. Und auch die Grand Filmer sind teilweise beim Menschenrechtsfilmfestival in Nürnberg zugange und leben sowieso überhaupt in Nürnberg. Also auch das ist eine Besonderheit von Grand Film. Das ist mal etwas, was nicht aus Berlin ist und auch nicht aus München, also und auch nicht aus Hamburg, kann man sagen, also aus keiner Metropole, sondern aus Nürnberg. Und die rollen quasi das Verleihfeld von hinten auf seitdem. Die Liste, die sie herausgebracht haben von Regisseurinnen, das lässt wirklich alles in ersten Herzen höher schlagen. Ich nenne kurz Pedro Costa, Hong Sang-soo, Lucrecia Martel, Pedro Pinho, Jean-Luc Godard auch mit Bildbuch, Carlos Regadas, Mariano Ginas mit La Flor, ein Mammutwerk, ein 8-stündiges, Bruno Dumont, Emin Alper, Bertrand Bonello, Mohamed Rasoulof, Radu Jude. Und dazu kommen dann noch deutsche AutorInnen, Angela Schaneldeck, Alexandre Kobaritze, Willi Hans, Helena Wittmann, Christoph Hochhäusler und eben dann auch Julian Radlmeier, um den es jetzt zu Beginn des Podcasts gehen wird. Und auch Julian Radlmeier, das darf man glaube ich gerne sagen, stammt ursprünglich auch aus Nürnberg. Dann beginnen wir mit Sangerhausen.
Gut, Julian Radlmeiers neuer Film, also heißt Sehnsucht in Sangerhausen. Und er führt uns dann auch in diese Stadt im Südharz. Im Zentrum stehen hier mehrere Frauenfiguren, vor allem dann die Ursula, die als Kellnerin im Café im Rosengarten arbeitet, was die zentrale Sehenswürdigkeit in Sangerhausen zu sein scheint, wo das Rosarium die größte Rosensammlung der Welt beheimatet ist. Ursula als Kellnerin, also die aber mehr Jobs hat, als Reinigungskraft in einem Möbelhaus arbeitet und die hier nun so in einem Trott des Alltags gefangen ist und hier nun an einem Tag eben hier ein in Sangerhausen gastierende Konzertgruppe hier kennenlernt und insbesondere die Figur der Sulima, die von Henriette Confurius gespielt wird. Ursula wird gespielt von Clara Schwinning und es entspinnt sich eine kleine, irgendwie beginnt sich Ursula, die eigentlich verheiratet ist, eine 16-jährige Tochter hat, die allerdings in Halle schon in Ausbildung weg ist und sie scheint sich hier nun in diese Sulima zu verlieben und sie verbringen so einen Tag zusammen in Sangerhausen, sie führt sich da ein bisschen durch die Sehenswürdigkeiten herum und das ist auch so ein bisschen macht diesen Reiz des Films aus, dass er mit dieser Kleinstadt im Südharz hier nun jetzt nicht direkt dokumentarisch umgeht, aber dass in so einer gewissen verklärenden Weise hier so ein ein kleines Provinzidyll auch zeigt, das allerdings immer wieder durchschossen ist mit einigen politischen Anspielungen. Es gibt eine Straße der Volkssolidarität, wo die Ursula wohnt, die ist ja hier auf die DDR-Vergangenheit deutlich verweist. Wir hören aus dem Auto dann Aussagen von Friedrich Merz zu den Asylbewerbern, zu den Migranten, und das bringt dann also auch noch so die Tonalität der Ausländerfeindschaft hier oder Stimmung gegen Migranten mit in den Film hinein, was dem so eine politische Tonlage gibt, die ja bei Radlmayr in früheren Filmen auch immer stark darüber, wo man eine Auseinandersetzung mit Sozialismus, mit Marxismus auch immer gesucht hat, die ist hier jetzt ein bisschen zurückgenommen. Hier haben wir dann auch eine Einstimmung in diese, ja auch ein bisschen die Romantik, denn eine erste Episode dieses Films führt uns ja erstmal ins späte 18., frühe 19. Jahrhundert zurück, wo wir die Figur der Lotte haben, die als Dienstmagd in einem Anwesen arbeitet, wo der Dichter, der romantische Dichter Novalis zu Gast ist, in dessen Manuskript sie mal kurz hineinblickt, die Dienstmagd, die zufälligerweise lesen kann. Sie hat es in Rezeptbüchern gelernt, das Lesen, und sie liest hier nun von der blauen Blume, also hier das Manuskript des Heinrich von Ofterdingen, das da im Zimmer liegt, während sie den Nachttopf von Novalis zu leeren hatte. Als sie hier kurz sind oder die Schuhe von ihm putzt, schaut sie jemand dieses Manuskript und liest von der blauen Blume. Das löst in ihr jetzt nun diese Sehnsucht aus, und das ist ja dann das zentrale Thema hier in der Sehnsucht in Sangerhausen. Sie findet dann einen blauen Stein, und dieser blaue Stein ist dann so ein Leitmotiv, der uns durch den Film führt, diese Lotte, die dann auch hier sich, die fliehen will aus Sangerhausen in dieser Vergangenheit damals und sich hier nun mit einem zusammentut, wo sie die Pferde stehlen, aber dann eben gestellt werden. Sie muss dann fliehen vor der Polizei und verkriecht sich hier nun in eine Höhle. Und gut, und dort werden wir dann in die Gegenwart übergeleitet, indem wir dann die Ursula in der Gegenwart hier nun im Möbelhaus dann hier plötzlich putzen sehen und so weiter. Das heißt, wir haben also hier so ein Netz von Figuren. Es kommt ja noch eine iranische Filmstudierende, also eine Exilantin aus dem Iran, hier durch diesen Ort, die als YouTube-Influencerin unterwegs ist, die hier billige Urlaubsorte auskundschaftet und hier für einen YouTube-Kanal hier dann Aufnahmen macht. Die wird dann auch hier verstrickt in dieses Figurengewebe von Ursula und Sulima, beziehungsweise dann von diese Neda, gespielt von Maral Keshavarz. Gut, wir haben also so ein kleines Kleinstadt-Setting, das hier auf verschiedenste Weise hier eingesetzt wird. Es ist auch noch der Küffhäuser in der Nähe von dieser Stadt Sangerhausen, die ja nun hier mit der Küffhäuser-Legende von Friedrich Barbarossa dann vor allem dann im 19. Jahrhundert ein wilhelminisches Denkmal, das Küffhäuser-Denkmal, das hier in der Nähe zu den Sehenswürdigkeiten auch in der Umgebung dieses Orts gehört und das dann auch hier so eine Rolle spielt. Gut.
Genau, das ist ein großer Bogen tatsächlich, der aufgespannt wird im Film. Kommt es aber, glaube ich, gar nicht so groß rüber, sondern eher relativ beiläufig, fand ich, und auch sehr natürlich.
Ich würde sagen, also eigentlich der Name gut, Sehnsucht in Sangerhausen, da steckt eigentlich dann schon alles drin oder nahezu alles, weil ich finde dieses Sehnsuchtsthema, das verwebte so schön, weil immer halt so komisch repetitiv da diese Kleinstadt erzählt und die gut, Sehenswürdigkeiten, wenn man das. Sie sind sicherlich in dieser Kleinstadt, aber die wirken jetzt eigentlich nicht, als müsste man darüber einen großen Film oder sowas machen, sondern sind eben so kleinteilige Sachen, die er da immer einwebt und eigentlich so romantisch verklärt. Also wenn ich mir denke, okay, jetzt wird ein Film über eine deutsche Kleinstadt gemacht und Merz oder sowas kommt zu, dann hat man ja eher im Kopf, dass man so eine Vorstadthölle oder so da gezeigt bekommt. Und das ist hier aber ausgerechnet überhaupt nicht der Fall, sondern es ist alles unglaublich schön und zärtlich und poetisch arrangiert und auch traumhaft. Also es gibt dann immer wieder, die Tage wiederholen sich ständig, dann manchmal ist es aber so traumhaft, dass der Tag eigentlich gar nicht verlassen wurde, sondern doch wieder dahin zurückgekehrt wird. Und so entsteht schon ja so eine gewisse, man kann nicht sagen, was Schlimmes oder so, sondern eigentlich die Sehnsucht ist es eben. Also es ist schon das, was nicht abgeschlossen ist, nicht aufgeklärt ist, das stattfindet, aber man kann nicht klar benennen, und die politischen Sachen, die vielleicht reinkommen, werden nicht so weit, würde ich sagen, ausgespielt, dass man da jetzt mit dem Finger drauf ziehen könnte und sagen, wenn das sich jetzt ändern würde, dann wird Sangerhausen wirklich zum Paradies werden, sondern so steckt das alles in dieser kleinstädtigen Schönheit, die aber nicht wirklich durchdrungen werden kann. Alle sind trotzdem mehr oder weniger unglücklich, Aber wie sollte man es ändern? Das kommt eigentlich nicht wirklich vor und verliert sich immer weiter und wird so schön vor sich hergetragen.
Ja, die Sehnsucht ist ja was Urromantisches auch als Gefühl, ein Hinstreben nach etwas. Und es widerspricht ja fast diesem idyllischen Ort und die Stadt der Rosen und eben diese Kleinstädtischkeit. Es gibt ja Figuren, die kommen an und die reisen auch wieder ab. Also es ist fast schon, wird es gezeigt als Transitort, ja. Dieses Sangerhausen. Und welche Transite begegnen uns? Und also wir haben ja auch die Zeitflucht quasi, die ja auch wegstrebt und hinstrebt zu etwas. Mhm. Wir haben Ursula mit dieser klassischen DDR-Biografie, die auf seltsame Weise aus dem Rahmen fällt, auch aus der Zeit fällt, wo sie eigentlich sich verortet, also in der Gegenwart. Sie hat eine 16-jährige Tochter und ist quasi gerade mal so um die 30, was so fast schon so eine klassische DDR-Biografie erzählt, wo man eben ganz früh teilweise Kinder bekommen hat, damit man eine staatliche Wohnung bekommen hat. Also da gibt es immer wieder so Irritationsmomente, die nicht ganz sich verrechnen lassen. Wie ist es dir damit ergangen, Chris?
Also ich muss sagen, also ich fand gerade Sangerhausen als Standort oder als Spielort für diesen Film super, weil das fand ich mal so eine schöne, so ein schöner Umriss von einem Teil von Deutschland, wo man auch mal das Gefühl hat, das ist so eine regionale Gebundenheit, die man sonst seltener, finde ich, hat im deutschen Film. Ansonsten muss ich sagen, ich habe große Probleme gehabt, reinzukommen in den Film. Also dieser Prolog, der mit Novalis und so, der, ich finde, der wirkt, also man braucht ihn, um eben, weil diese ganzen Bögen geschlagen werden mit den Steinen und so weiter, aber ich habe mich da ein bisschen schwer getan und fand es dann allerdings sehr angenehm, wie er erzählt ist. Habe da allerdings auch so ein bisschen nicht ein Problem damit gehabt, aber ich fand, er hat schon sehr viel, wollte schon sehr viel verarbeiten. Also hier noch ein bisschen so zeitpolitische Sachen und dann eben, und ich finde, er spielt halt alles so ein bisschen an und nichts so richtig ist, aber am Ende finde ich eine sehr schöne, eigentlich würde ich es wirklich eine leichte Komödie fast nennen. Also nicht leicht, aber eine angenehme Komödie, die man gut gucken kann. Also ich habe tatsächlich gar nicht so viele Implikationen darin gesehen.
Gut, er hat eine spielerische Qualität. Er zitiert gewissermaßen eine Form des Realismus an, des sozialen Realismus, enthebt es aber dann doch gewissen konkreten Zeitlichkeiten. Man hat wirklich das Gefühl, dieser Ort ist, so wie er gefilmt ist, aus der Zeit gefallen. Und vielleicht hat es auch mit der Bildsprache zu tun. Er ist ja auf Super 16mm gedreht. Ein Kameramann Faras Fescharaki, der unter anderem auch für Alexander Kobaritze gearbeitet hat, der Kamera gemacht, was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen. Und diese Bilder, die also immer auch immer so eine Art, so eine zarte Verwobenheit auch in der Textur der Dargestellten haben, die entheben, nehmen dem so so eine gewisse realistische Schärfe auch. Ist eine Poetisierung natürlich, ja. Die ganz schon mit dieser Anfangszitat von Novalis da natürlich aufgerufen wird. Und dass dann die blaue Blume zu diesem blauen Stein wird, der doch auch sehr profane Wege durch verschlucken und durch den Darm gewissermaßen geht und dann letztlich irgendwo am Bahnhof dann auf dem Papierkorb achtlos liegen gelassen wird von der aus Berlin angereisten Henriette Confulius, der also hier der Figur der Sulima, wo sich dann ja die Ursula ein bisschen hier dann eben auch enttäuscht fühlt, sie also diese Enttäuschung hier zu verarbeiten hat, dass diese kurze, flüchtige Andeutung einer Romanze, dass die so schnöde dann abgereist ist, ohne sich bei ihr zu verabschieden, sie kommt dann zum Hotel, sind weg. So haben wir also diese zarte Verwobenheit, die hier dann schon immer auch so eine gewisse, die Sehnsucht, der ist jetzt kein Film, das finde ich ganz interessant, dass es hier weniger um Begehren geht, sondern um Sehnsucht.
Genau, und diese Sehnsucht ist ja immer auch dieses Wegstreben, eben wie ich meinte, also quasi das Transitorische. Und wir haben ja auch wieder einen Moment, wo eine Figur im Film einschläft. Und das ist ja auch immer wunderbar, also wo quasi die Realität dezidiert verlassen wird. Es passiert im Kino, in dem auch so ein kleiner Joke von Julian Radlmeier, niemand im Kino ist, also es gibt keine weiteren Besucher, Neda, die sich in dieses Kino quasi verirrt, weil sie dachte, sie sieht eine aus ihrer Jugend in Teheran. Also da kommt diese ganze Migrationsgeschichte quasi als Vakuum quasi zurück, was dann gefüllt wird durch dieses Einschlafen und dann dieser Traum. Und ich fand eben dieser Traum, der trotz allem auch wieder so ein bisschen real quasi fundiert ist, den fand ich wunderschön, weil Julian Radlmeier uns in diesem Kurzfilm, der sich da entpuppt, einem Dialog zwischen diesen beiden iranischen Frauen, uns zeigt, er könnte auch iranisches Kino machen. Ja, also ich fand, das hat sich so organisch angefühlt und so natürlich, und ich war plötzlich in einem Film tatsächlich von Abbas Kiarostami, der als Lehrer genannt wird von diesen beiden Filmhochschülerinnen, und dieses Wegstreben eben von diesem Hier und Jetzt, und auf der anderen Seite fällt dieses Hier und Jetzt so mit aller brachialer Gewalt, wie mit diesem März-Zitat, was er da im Radio sagt, in diesen Film hinein, diese beiden Bewegungen, die haben das irgendwie so spannungsvoll aufgeladen. Also, und deswegen ist der Film irgendwie dann doch wieder unfassbar politisch und poetisch zugleich.
Vielleicht, ich finde, das ist, was Wolfgang jetzt gesagt hat, dass die Zeit stillsteht, das finde ich ist eigentlich fast das Schönste an dem Film, wenn man sieht, okay, der Prolog, wir beginnen da in einer ganz anderen Zeit, aber so geisterhaft schwingt es natürlich dann automatisch schon, allein beim Seherlebnis mit, weil es so nun mal losging, aber auch zieht sich immer wieder durch die Stadt, dass sich daran wieder angelehnt wird oder und so weiter, aber dieser Ort selbst, der scheint so im Hier und Jetzt verankert zu sein, zum einen eben durch diese Zitate, aber auch die ganzen Arbeitsabläufe, die gezeigt werden, die sind wirklich maschinell da auf die Sekunde getaktet, also man sieht ganz oft im Möbelhaus, jetzt geht das Licht an, jetzt geht das Licht aus, so sind eigentlich die Tage dann abgeschlossen, also der Tag endet, dass im Möbelhaus da die Lampen gelöscht werden oder im Café gibt es dann einen großen Ärger, wenn die Mittagspause zu lang ist oder sowas, aber das wird auch nicht irgendwie, also natürlich auf eine Art sozial realistisch gezeigt, weil es eben symbolisch vielleicht den Film anleitet, aber die eigentlichen Arbeitsabläufe, die kamen mir dann, ich muss zusagen, ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe, die kamen mir nicht so lange vor. Er verfolgt es jetzt nicht akribisch, wie jetzt gearbeitet wird, sondern das alles wird mehr oder weniger angesprochen und fließt dann in diesen Film ein, der sich dann aber immer wieder verselbstständigt und einen Haken schlägt. Und ich hatte immer das Gefühl, die Sehnsucht zum Ende natürlich dann die Liebe, wenn sie sich verliebt oder vielleicht auch die Liebe zu einer Freundschaft, wenn sie ihre alte Freundin da herbei sind, das sind alles auch gleichzeitig so Versuch, Sangerhausen zu verlassen und aus dieser fürchterlichen Idylle endlich ausbrechen zu können. Aber die Leute, die es schaffen oder die versuchen, da autonom irgendwie was anderes zu machen, also der eine Person, eine Nebenfigur gibt es, die Rundfahrten im Van anbietet, da könnte man sagen, okay, der agiert vielleicht ein bisschen gegen diese Sangerhausen-Infrastruktur, aber gleichzeitig, indem er sie eigentlich beschreiben möchte oder Leuten zeigen, er scheitert natürlich total. Und andere Leute, die von außen kommen, die ausbrechen können, die verschwinden im Nichts. Man sieht nicht, wie sie abhauen. Sie sind dann selbst eigentlich so Geistergestalten, die diesen Ort besucht haben und eine andere Perspektive geben, aber man kann sich nicht mit ihnen austauschen und sie können nichts bilden, was wirklich bleibt, sondern werden dann auch zu sehnsuchtsvollen, ja, poetischen oder fast schon literarischen Figuren dann, die man sich in der Erinnerung vielleicht behalten kann, aber alle müssen sie das Sangerhause verlassen. Und
was ich noch ganz schön finde bei all dieser poetischen und politischen Aufgeladenheit, die der Film ja hat, dass sich Radlmeier jetzt nicht zu schade ist, dann so ein bisschen so einen obskuren Humor einzubauen, wie zum Beispiel diese Zwei-Mann-Band, die diesen einen Schlagersong, der eigentlich nur darum geht, warum man so gerne in Sangerhausen
ist. Die böhmischen Knödel.
Das ist der Schlager, genau. die schönsten Rosen blühen in Sangerhausen, die ist ja hier anscheinend ein Schlager, der extra vom Rosarium einen Auftrag gegeben wurde. Bianca Graf hat den gesungen und das ist ein Titel, er klingt ja auch am Ende dann, er klingt dann ganz und zwischendrin gibt es immer dieses komische Duo, dann dieses Duett, da immer die das immer anspielen dann irgendwie. Das ist dann eben so diese provinzielle Bespaßung der Touristen, die von dieser.
Und das finde ich dann doch irgendwie schön, dass er dann da immer wieder diese Punkte. Auch diesen den Fahrer, der quasi diesen Rundfahrt und die Sehenswürdigkeiten anbietet und er setzt, seine Fahrt geht los und er sagt, nee, wir gehen nicht ans Kyffhäuser Denkmal und nee, wir fahren nicht dahin, sondern führt dann irgendwo in den Wald zu einem ganz abgelegenen Stelle, wo der Stinkestein liegt, der das sein erstes Highlight auf der Tour ist. Das fand ich dann schon die Szene, wo ich das sehr genossen habe, wo ich vor allem genossen habe, auch in einem Kinosaal zu sitzen, wo man dann auch quasi so ein bisschen mehr davon noch hat, glaube ich, wenn diese komödiantischen Szenen auch zünden.
Radlmeier führt uns ja genauso wie der Touri-Führer zu abgelegenen Orten oder dahin, wo man nicht hinschaut. Also das ist ja quasi eine poetologische Figur damit, also dass er uns genau das zeigt, was eigentlich nicht sichtbar ist. Also wer kannte Sangerhausen vorher, außer alle, die dort wohnen natürlich und vielleicht die sich mit Novalis unfassbar gut auskennen. Also er richtet einen Blick, wohin, auch als Westdeutscher kann man vielleicht sogar einfügen, wo wir den Blick eigentlich nie hinrichten und holt da tatsächlich was nach und was ein. Und ich fand das eben, dieser Blick ist zugleich zärtlich als auch realistisch. Also er verschweigt ja nicht, dass es da...
Schmerzvoll, würde ich vielleicht sagen.
Schmerzvoll, ja. Er verschweigt ja nicht, dass es dort Ausländerfeindlichkeit gibt und dass die Kleinstadt sich sehr eng anfühlt und ringt ihr aber trotzdem so eine Schönheit ab oder findet sie einfach. Und das ist tatsächlich, ich glaube, das ist etwas, was generell die Filme von Radlmeier irgendwie auszeichnen, dass er eben diese Zärtlichkeit hat und eben dieses Kleine findet, wie diesen kleinen Stein, und den klaut er dann auf und aus dem erzählt er dann quasi eine Geschichte.
Ja, ich finde auch gerade die rassistischen Momente, finde ich, die fügt eigentlich total geschickt ein, weil die sind so profan und auf die Nase und billig, wie es nun mal einfach ist, und so beleidigend, dass sie auch tonal einfach nichts in diesem Film verloren haben, sozusagen. Also das sind dann, würde ich sagen, wirklich Momente, wo sich die Wirklichkeit so böse einschleicht, dass man das eigentlich kaum noch politisieren kann. Oder auch, dann finde ich, das waren immer so Orte, da geht die Sehnsucht dann auch verloren, weil das ist so offensichtlich und bösartig und was, da könnte man sich sicherlich da in irgendwelchen Adjektiven ergehen, aber da bricht es dann immer so punktuell auf und dann ist man fast schon froh, wenn er einen wieder bei der Hand nimmt, aber er macht es natürlich häufig genug, dass es nicht so ein pflichtbewusstes blöde Begegnung auf der Straße, ist das auch drin oder so, sondern auch das wird dann repetitiv immer wieder eingebunden und alles, ja, einfach wird so wunderbar dadurch mischt, wobei ich sagen muss, da müsst ihr mir jetzt helfen, mir kam es, zumindest jetzt in Erinnerung so vor, die ersten zwei Drittel kam mir wirklich wie so ein Filmpoem eigentlich vor, auch von der Montage, und dann im letzten Drittel, da beginnt er dann eigentlich fast schon eine Handlung zu haben oder eine konkretere lineare Handlung zu haben, ich bin auf der Reise zur Höhle da und endet dann wieder in der Poesie. Also das fand ich interessant, dass er nicht sagt, okay, ich mache jetzt nur so eine Sangerhausen-Montage, sondern schon irgendwie da eine interessante Erzählstruktur dann auch noch aufbaut, eigentlich im Film, im Verlauf des Films.
Gut, er erzählt schon die ganze Zeit, aber ja, es ist mit einem Gestus der Entdramatisierung. Ja. Und den gibt er auch am Schluss nicht auf, wo sich diese Reisegruppe bildet, die schon fast eine kleine utopische Gruppe dann ist in dem Van da von dem, mit dem die Sehenswürdigkeiten da hier den Leuten zeigen will. Und da finden sich die zusammen und das erinnert dann ein bisschen auch an diese Reise, die etwa in einem früheren Radlmeier-Film in der Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes ist, wo sie nach Italien aufbrechen, wo eben auch wieder diese Figur des Koreaners dabei ist, der hier diesen Busfahrer, diesen Vanfahrer spielt, der so in Radlmeier-Filmen anscheinend regelmäßig vorkommt, so, mit dem man also immer gern zusammen. Und der immer das Wort Privateigentum sagen darf, weil es auch hier wieder dann um die Kirschen geht, die sie dann da vom Baum nehmen, und er sagt, und die Polizei ist dann da in der Nähe und sie also müssen sich dann fliehen. Und er meint, ja, die Kirschen waren schließlich Privateigentum, die wir da genommen haben. Gut, und dass die dass die Ursula dann hier mit dem Auto unterwegs ist, ihres Nachbarn, wo sie den Schlüssel entwendet hat, und die Neda und der Koreaner dann ein Kind dabei hat, das also sozusagen illegal ist und so, sozusagen werden ja so ein paar so, so ein gewisse Dramatik, aber das nehmen wir dann raus, indem sie sich in der Höhle dann finden und dann so eine utopische Begegnung ja. auch mit dieser Lotte aus dem 18. Jahrhundert haben, die da also eine Art, ja.
Und es gibt auch eine wunderbare, ganz kurzen Moment einer Verfolgungsjagd sogar. Also es ist quasi ein sehr actiongeladener Film schon fast, nachdem man, nach dessen Sehen man große Lust auf Kirschen hat, die es aber momentan nicht gibt. Also der Film ist jetzt ganz aktuell im Kino und wir empfehlen also wirklich reinzugehen.
Unbedingt.
Unbedingt. Wobei wir jetzt zu einem Grand Film Thema kommen, was da heißt, die Sichtbarkeit der Filme. Das müssen wir mal kurz ansprechen, denn es ist nämlich gar nicht so leicht, solche Empfehlungen auszusprechen, weil die Filme nur ganz punktuell in den, zumindest in München, in den Kinos zu sehen sind. Ich denke, in Berlin ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich habe nicht nachgeschaut. In München läuft Sehnsucht in Sangerhausen diese Woche in 3 Vorstellungen im Werkstattkino. Wir haben ihn gestern nochmal angeschaut und Wolfgang, du hast ja schon erzählt, wie, oder Chris, wie toll die Stimmung war. Also das ist tatsächlich ein Film, der sehr gut zu den Leuten spricht und viele haben diesen Rademeier-Witz tatsächlich erfasst, ne? Diesen Rademeier-Touch, diesen besonderen. Und der zweite Film, über den wir jetzt sprechen wollen, Yes von Nadav Lapid, hat nämlich leider genau dieses Problem auch gehabt, dass er in München insgesamt außerhalb des Filmfests München, wo er große Premiere hatte, auch nur 3-mal im Kino zu sehen war. Also in 2 Vorstellungen im Werkstattkino und noch eine, wir wissen nicht genau, City oder Maxim.
Aber zur Ehrenrettung, bei Maxim lief er auch 3-mal, glaub, ziemlich sicher. Also ein bisschen häufiger, also, aber unter 10, glaube ich,
ist da fährt man gut. Unter 10 und was jetzt wirklich ein Problem ist, denn ich persönlich finde den Film grandios. Er ist auch ein sehr aktueller Film. Und Nadav Lapid ist ein Auteur von Grand Film. Er hat gemacht 2019 Synonyms, wo der israelische Protagonist in Paris ankommt und seine Sprachunfähigkeit mitreflektiert. Er weigert sich, Hebräisch zu sprechen, und Ahits Knie 2021. Nadav Lapid ist israelischer Filmemacher, der seit 2021 auch in Paris lebt. Ich weiß gar nicht, ob man Exil sagen muss oder nicht. Seine Filme sind allesamt hochpolitisch und hoch israelkritisch, werden aber in Israel gezeigt und auch in Israel produziert. Also ich denke, er hat sich das selbst gewählt. Er hat auch in Paris mal studiert. Und ja, und jetzt hätten wir Yes empfehlen können, ihn im Kino anzuschauen. Aber vielleicht kommt er nochmal. Und deswegen geht es jetzt um Yes.
Yes, kann man vielleicht am besten erklären, er hat eine 3 Aktstruktur und vielleicht so kann man sich ganz gut durchhangeln. Das beginnt mit The Good Life und so präsentiert sich dann auch das erste Kapitel, nämlich Y, der, ich weiß gar nicht, wie der im Film namentlich
J, überhaupt angekommen. J, das hebräische Y, das J.
Der Protagonist.
J, der Protagonist, gespielt von Ariel Bronze, und seine Freundin, gespielt von Efrat Dor, sind so eine Art, ja, Party-Clowns, oder man könnte sagen, Party-Prostituierte. Werden nämlich von, also spielt in Israel, und werden von ja, reichen Leuten in Israel angeheuert, dass sie die Partys aufpeppen. Und das hat zur Folge, dass sie Unmengen an Drogen konsumieren und diese Partys sprengen. Und häufig wirkt es eigentlich eher, als wären sie Party-Crasher oder würden da was sabotieren. Aber oft ist das dann der Kick, der noch gefehlt hat, dass es aus so einem langweiligen Champagner trinken und beisammensitzen zur großen Eskapade gelangt. Und das sehen wir da recht deutlich. Dann allerhand Drogen und Sexexzesse en masse gibt's, aber J ist auch Musiker und wird dann eben, und das bringt die ganze Story, den Plot in Gang, wird dann beauftragt, eine neue israelische Nationalhymne zu komponieren. Und das führt ihn dann zum zweiten Kapitel, zu The Path, wo er den Gazastreifen abfährt. Und hier würde ich sagen, wird der Film dann auch ruhiger, was schon in Teilen meditativ, wobei, da kann man gleich sprechen, da flappiert es schon immer brutal aufsprengen. Und sieht sich das eben das Ganze an, überlegt dann auch, soll es machen, soll es nicht machen, entscheidet sich natürlich dafür. Und der Night, das dritte Kapitel, wo es dann tatsächlich zur Aufführung dieser Nationalhymne kommt und sich die ganze Reise von J in ein mysteriöses nächtliches Ende verschließt und würde ich sagen, nochmal eine neue Form der Success erreicht, der aber dann doch ganz anders ausgelagert ist und mit diesem Good Life und der eh schon vorgeblichen und falschen Partystimmung bereits nichts mehr zu tun hat.
Genau, wir haben eine Abwärtsbewegung letztlich in diesem Film. Wir beginnen bei diesem Dekadenz-Moment der israelischen High Society. Ich war immer wieder erinnert tatsächlich in diesem ersten Teil an Sorrentinos La Grande Bellezza, diese Bunga-Bunga-Partys, die quasi kein Gestern kennen und auch kein Morgen, sondern die quasi die absolute Gegenwart feiern. Und auf dieser Party kommt aber eben auch zum Beispiel ein General dann vor, der quasi auf diese Party kommt, und das sind eben, und einmal liegt dann so relativ nonchalant im Bild von George Gross die Stützen der Gesellschaft. Und natürlich ist das Einfallstor, das Politische, um diesen Film quasi zu begreifen, was hier passiert. Also Nadav Lapid lässt von Anfang an eigentlich keine Illusionen offen darüber, was hier zugange ist, nämlich eine ganz fundamentale Gesellschaftsgroteske. Er überzeichnet, er klagt auch an, und das eben auch in diesen schönen, überdrehten Momenten, The Good Life. Und auf der ästhetischen Ebene passiert da wahnsinnig viel. Also
ja, unfassbar. Also zum Beispiel, es gibt Sachen, wo er sich kurz in so einen super 16-Bit-Videospielcharakter oder so verändert, dann geht's weiter oder rutscht auf Bananenschalen aus, die auf einmal im Bild liegen. Dann Zooms gibt es unfassbar hektische, wo so schnell hin und her, dass man gar nichts mehr erkennt. Oder wenn zum Beispiel, er sitzt im Park irgendwie beim Tennisspielen oder so, war er, weiß ich nicht mehr, schaut er seine Nachrichten am Handy durch und dann, es wird schon wieder gebombt und auf einmal unfassbar laute Kriegsgeräusche sehen wir und so ein Nachrichtenflash, eine Seite nach der anderen wird dann ins Bild geschmissen und dann geht es wieder normal weiter. Und so steigert sich das immer wieder durch. Ich finde, das ist interessant, also gerade im zweiten Kapitel, The Path, wird es eigentlich schon ein sehr ruhiger Film und auch ein Reisefilm auf eine Art, der vor sich hin läuft langsam, aber man kann sich nie in Sicherheit wägen. Also immer, wenn man denkt, okay, jetzt schleicht sich doch eine Gemütlichkeit oder so ein, kommt die nächste Bombe. Und das muss gar nicht unbedingt, ganz unabsichtlich ein passendes Wort vielleicht, aber kommt die, es muss nicht unbedingt auf Handlungsebene sein. Häufig macht er stilistisch, nimmt er sich da auch einfach Freiheiten, die für sich stehen dürfen und nicht erklärt werden oder irgendwie da thematisch durchsetzt werden müssen. Also was beim Poster auch drauf ist, ganz bekannt, der geht da auf so eine Party im weißen Anzug und hat eine Ente auf der Schulter. Also die Ente als Modeaccessoire, das finde ich, das fasst diesen Film eigentlich perfekt zusammen. Es sind immer ausdrucksstarke Bilder, aber mit so Merkwürdigkeiten versetzt, dass sie sich nie darauf da limitieren lassen, dass man sagt, okay, da steckt jetzt das drin und das ist jetzt punktuell diese Kritik, die sich damit zusammen fügen lässt. Ich würde schon sagen, zeigt da, gut, wir wohnen in Frankreich, aber dann vielleicht interessant mit dieser selbstgewählten Exilhaltung, ein Porträt von einem Land, das sich nicht mehr in Symbolen und nicht mehr in Formen oder irgendwelchen Metaphern klar benennen kann, sondern man muss da, oder bei diesem Film, man muss mit diesen Symbolen, Metaphern, was auch immer, arbeiten und die eigentlich so mosaikhaft zusammensetzen, dann kommt man der Wahrheit vielleicht ein Stück weit näher, aber er macht es einem dann nicht einfach.
Macht es nicht einfach, aber es ist wahnsinnig laut und schrill, der Film, und auch diese ganzen Amüsements von dieser Upper Class da, was da so rausschreit aus dem Film, ist eigentlich ständig Verzweiflung,
ja.
Totale Verzweiflung. Es ist auch in einem ruhigeren Teil, scheinbar ruhigeren Teil, wird es ja nicht gemütlich, die fahren ja dann wieder zum Gazastreifen und am Horizont hinten, und das ist dann der sogenannte der Hügel der Liebenden, wo man so dann da stehen kann in Israel und rüberschauen kann und da über die die Bomben da fallen sieht und die, den Staub da aufsteigen sieht. Das ist wahnsinnig viel laut, auch da ist es dann laut und es ist dann eine Irrsinnsverzweiflung über diesen Zustand, auch Verzweiflung darüber natürlich. Es gibt dann diesen einen Monolog, wo er mit seiner Ex-Frau, Ex-Freundin dann eben dahin fährt zu diesen Punkten am Gazastreifen, die dann einen langen Monolog im Auto hat, wo sie auch ihre Verzweiflung über eben diesen Anschlag vom 7. Oktober durch die Hamas dann da Ausdruck gibt. Dass das Ganze schon diese Verzweiflung auch auslöst und dann die Reaktion der israelischen Armee und die ganze Stimmung, die jetzt dann da in diesem Film auch mit großer Verzweiflung dann bemerkbar wird. Also, und wie dieser J da zerrissen ist oder und dann eben Yes sagt, Ja sagt zu diesem Angebot, diese gruselige Hymne zu komponieren, die dann auch erklingt im Film. Und das ist eine authentische Hymne, das Friendship Song 2023, das ist ein vom Civil Front Movement hier nun einer nationalistischen Organisation beauftragt worden. So eine Hymne von, mit Kinderchören wird dann da davon gesungen, wie der Gazastreifen in einem Jahr annihilated wird, also ausgelöscht wird. Oder die Terroristen ebenfalls annihilated werden. Das kann man dann noch so deuten hier. Aber dieser Text, der dann also auch dann wieder erklingt und wo diese Verzweiflung dann hier, also wirklich ausweglose Situation hier für diesen J ist, der aber Yes sagt und aber dann eben auch hier jetzt in eine Sackgasse kommt.
Ja.
Genau, und das Dokumentarische eben wird hier auch zum einen so ein bisschen eben grotesk überhöht. Also auch hier haben wir ja, wir halten uns nicht mit der Wirklichkeit auf, sondern wir haben schon immer so einen verschärften Blick eben auf die Wirklichkeit. Also alles ist quasi dokumentarisch gesättigt, wie diese Hymne, die in Auftrag gegeben wird, die auf ein reales Lied quasi fußt. Dann haben wir den Gazastreifen und die Aufnahmen. Also er hat es im Gespräch auf dem Filmfest dann auch noch erzählt, dass er da eben gefahren ist und dort gefilmt hat. Dann haben wir das Ofer-Gefängnis im Westjordanland. Also wir haben tatsächlich Stationen des realkritischen der realkritischen Welt sozusagen aufgerufen und die wird dann durch die Fiktion satirisch überhöht. Er hat selber gesagt, er wollte eben den Geist der vernichtenden Rache zeigen und eine Obszönität im Handeln des Staates Israel deutlich machen. Ich hatte ja schon gesagt, er hat immer sehr israelkritische Filme gemacht, aber hier bahnt sich so eine Wut, gibt sich den Ausdruck. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil eben seine anderen Filme Synonyms und Als Knie fand ich immer wirklich sehr poetisch und eine sehr verhaltene Kritik und eine sehr metaphernreiche Kritik. Und hier schreit er es quasi raus.
Ja, ich denke, Wut und Verzweiflung mit den Begriffen kommt man wahrscheinlich am weitesten. Gerade, man muss sagen, der Film macht ja doch unheimlich Spaß auch anzusehen. Das ist ästhetisch, das ist wirklich ein Hochgenuss, wie da montiert wird, wie was für Einfälle er hat, wie er überhaupt auch diese Geschichte zusammenbringt. Aber man kann sich da trotzdem nie drin ergehen. Also, was gerade schon gesagt wurde, der Film ist laut. Er war jetzt beim Münchner Filmfest, war er auch da und hat da darauf geachtet, dass dieser Film auch unfassbar laut gespielt wird. Und den würde ich sagen, den muss man auch so sehen. Es ist ja schade, dass keiner den im Kino gesehen hat, ob das eingehalten wird. Aber eben trotz dieser. Also es ist merkwürdig, gerade es geht ja schon los, The Good Life of Katy Party stirbt im Grunde und jetzt müsste der Niedergang angetreten werden, aber gerade das wird ja nicht erreicht, also dieser Y oder J sagt ja eben Yes und für ihn geht es sozusagen karrieremäßig mehr oder weniger nach oben, aber er realisiert natürlich auch, was er hier macht, verantworten kann es niemand, aber eben der große Ja-Sager sagt zu einem Yes, er zieht es durch und so wird es dann irgendwie, ja, eine Fahrt durch ein sterbendes Land, mehr oder weniger, was aber gleichzeitig auch der Aggressionsherd ist für noch viel schlimmere, dann tatsächliche Morde, was einfach eine merkwürdige, ja, so duale Struktur, ständig wird sich alles widersprochen und die Leute, die Aggressoren, sind selbst in sich so zerrüttet oder traurig oder erschrocken oder furchtsam, dass man da schon in so eine schöne, wütende und traurige Offenheit dann entlassen wird. Also ich glaube, er hat auch beim Filmfest, gut, was er sagt, in sich jetzt steht ja nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Film, er meinte, okay, viele Leute waren da irgendwie dann noch sauer nach dem ersten Screening und so, ja, da, jetzt habe ich mir das so angeschaut und so, aber jetzt weiß ich ja trotzdem nicht, wie ich mich positionieren soll. Da meinte er dann auch, ich finde ganz schön, ja, gut, wir schauen jetzt den Film an, der wird das ganze Problem nicht lösen, aber ich denke, der bringt viel auf den Punkt und auch diese Überforderung und was da alles passiert, wie unklar man ist, wie man sich positionieren soll, fast ästhetisch vor allem auch interessant.
Und diese Zerrissenheit, ja. Ne? Ich fand auch, dass diese Figur, die ja höchst zwiespältig ist, man kann gar nicht sagen ambivalent, sie ist höchst zwiespältig, ist absolut transportiert diese Zerrissenheit dessen, wie man sich eigentlich verhalten soll. Und vielleicht noch ganz kurz zu Ariel Bronz. Das ist tatsächlich ein politischer Performance-Künstler und israelischer Aktivist und war eine Zeit lang persona non grata aufgrund einer Performance, hat aber auch den Rosenblumenpreis wiederum bekommen. Also er ist so weder das eine noch das andere oder eben beides zugleich. Und genauso ist halt auch diese Figur, die beides zugleich ist. Also auf der einen Seite sieht die Figur mit kritischen Augen alles und ist ja Perspektivträger, um uns quasi an den Gazastreifen hinzuführen. Und auf der anderen Seite sieht es halt auch die Notwendigkeit, sich quasi anzupassen.
Und auch zu profitieren davon.
Und absolut davon zu profitieren, ja. Also deswegen würden wir diesen Film tatsächlich sehr gerne empfehlen und auch eben, weil er doch zu Diskussion und zum Nachdenken einlädt. Also ich finde, dieser Film muss wirklich nochmal.
Ja, den muss man im Kino. Kinos, daheim kann man ihn sich nicht an. Also der Sound, das ist wirklich, das ist maßgeblich für den Film. Daheim, das wird nicht funktionieren.
Also nochmal ein Plädoyer an City Kino, wo wir den Film gerne nochmal sehen würden im Programm. Und auch ans Werkstattkino, und ihr könnt ja dann die Sound, eure Dolby Surround Anlage so richtig aufdrehen. Also wir würden da dann nochmal kommen. Der dritte Film, den Grand Film jetzt noch dieses Jahr ins Kino bringt, ist Herz aus Eis. Er hat Filmstart am 18.12. und ist, kann man sagen, so ein klassischer Winterfilm, Märchenfilm, vielleicht sogar ein Weihnachtsfilm. Und von Lucille Hadjilalilovic, und wir haben lange geübt, sie ist die Partnerin, um sie vielleicht so ein bisschen zu featuren, die Partnerin von Gaspar Noé, und hat, glaube ich, davor drei Langfilme gemacht, die mir allerdings alle nichts sagen. Das heißt, auch das könnte ein Film sein von ihr, der zum ersten Mal dann im deutschen Kino zu sehen ist. Also eben, man sieht auch, was Grand Film macht an Pionierleistungen, wichtige Figuren des Weltkinos uns nahezubringen. Und das ist einfach wirklich ganz großartig. Und ich glaube, auch deswegen heißt der Verleih nämlich Grand Film. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass im Skat der Grand ist das Spiel, wo man alle Trümpfe in der Hand hält, dann kann man sagen, das gilt auf jeden Fall für diesen Verleih. Auf jeden Fall aus cineastischen Gesichtspunkten. Chris, du stellst uns Herz aus Eis jetzt vor.
Ja, also ich würde nicht direkt sagen Weihnachtsfilm vielleicht, aber sehr winterlich auf jeden Fall. Also Herz aus Eis dreht sich vor allen Dingen um Jeanne, ein etwa 15-, 16-jähriges Mädchen, die in einem Waisenhaus aufwächst und eines Tages beschließt, wegzugehen und in die Stadt zu reisen. Und hat auf dem Weg, kommt über Umwege dann in die Stadt, hat einen Unfall, fährt dann mit einem, ich glaube, LKW, Fahrer mit und kommt dann in die Stadt und sucht sich eine Behausung und findet die und merkt überhaupt nicht, dass sie an einem Filmset ist, wo gerade ihr Lieblingsmärchen eine Verfilmung gedreht bekommt, nämlich Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen, und rutscht dann da so ein bisschen rein, zuerst als Statistin und nähert sich dann immer mehr der Hauptdarstellerin des Films an, gespielt von Marion Cotillard. Und die beiden kommen sich näher und Marion Cotillards Figur beginnt eine, sagen wir mal, sehr innige Verbundenheit zwischen den beiden zu sehen. So entspinnt sich dann so ein, ich sag mal, Drama-Thriller-Mix, kann man es vielleicht sogar fast sagen. Wahnsinnig, finde ich, angenehm erzählt. Sieht super aus. Toll gespielt von Marion Cotillard und auch von Clara Pancini.
Eine Newcomerin, ja, die man tatsächlich vorher noch nie im Kino gesehen hat.
Also ein ganz neues, frisches Gesicht. Auch deutsche Beteiligung dabei. August Diehl spielt den engsten Vertrauten von Marion Cotillard.
Den Doktor.
Und Gaspar Noé spielt passenderweise den Filmregisseur des Films. Film im Filmregisseur, allerdings nicht so gut zu erkennen, dank Maske etwas verdeckt. Also wie ich finde, sehr toller Film noch vor Weihnachten, der sich auf jeden Fall lohnt, gerade mit winterlicher Stimmung draußen.
Genau, du hast ja schon ein Märchen genannt, Hans Christian Andersen. Dieses Märchen liest ja im Waisenhaus einer Mitwaisen immer vor, und wer sich an diese Märchen von Hans Christian Andersen zurückerinnert, ich muss gestehen, ich habe dieses Märchen jetzt nicht präsent, aber es hat ja immer was ganz was Dunkles. Die sind ja wahnsinnig traurig und düster, finster und unheimlich. Also quasi genau das, was Märchen eigentlich ermöglichen, dann diesen Blick in die dunklen Schattenseiten der Seele zu richten. Genau das macht auch Hadjila Lilovic mit ihrem Film jetzt. Also ich fand diese Balance zwischen diesen glanzvollen, auch wie Marion Cotillard inszeniert wird in diesem Film im Film, also diese bebenden Wimpern, diese Hollywood-Schönheit schon fast, was hier herbeizitiert wird, was sich dann so verkippt in dieses dunkle Herz letztlich. Eigentlich ist es kein Herz aus Eis, sondern ein Herz aus Fleisch und Blut, was leidet und viel Schmerzen hat.
Der passt doch nicht nur wegen Graufilm gut, der ist auch ein unglaublich sehnsuchtsvoller Film. Und gerade hier finde ich interessant, ist ja schon, was Chris gesagt hat, diese innige Beziehung. Man kann sich ja denken, in welche Richtung das geht, was ja schon ein absolutes Tabuthema immer noch im Kino ist, aber der macht es so elegant und schon metaphernreich, aber er versteckt sich auch nie darin, dass das schon auch irgendwie einfach eine brenzlige Situation für alle Beteiligten ist, aber es ist wirklich elegant durchinszeniert. Und ich finde, gerade hier ist interessant, wenn man dann Gaspar Noé vielleicht als Vergleich nimmt, was, finde ich, auch Sinn macht, wenn er selbst der Regisseur des Films im Film ist. Seine Filme sind ja auch, oder ist der letzte vielleicht mal ausgenommen, immer Drogentrips, und bei Gaspar Noé ist er wirklich voll auf die 12 und eher das Gefühl, als würde man mit einer Überdosis jetzt irgendwo liegen und eigentlich eher um sein Leben bangen. Aber ich finde, die macht das passend dazu eben auch auf so eine elegante Art. Also ich würde sagen, schon ein sehr psychedelischer Film, denn auch wieder viel Traumfilm, Wünsche, Realität, persönliche Geschichte, die sich dann verändert und neu erkannt wird und so weiter, verwebt, aber das ist wirklich auch so eine sehr getragene, vor sich hinschleichende, auch eisige, mit gewisser Distanz gehaltene Art, und das ist schon ein schöner Zug, der sich da entwickelt. Und ich muss sagen, aus Berlin im Wettbewerb, kaum ausgenommen, finde ich den eigentlich fast am schönsten.
Ja, den Sog, diese Faszination der Kälte, die dann in den Bildern Gestalt gewinnt, und dieses Phantasma, dieser Jeanne, die von diesem Märchen der Schneekönigin ausgeht, dann da in eine Art Realisierung führt, wo es sozusagen eine Art, ja, ein düsterer Traum von ihr wahr wird, der natürlich dann mit ihrer Vorgeschichte, sondern mit der Mutter, dass dann hier so eine Art Gemeinsamkeit besteht zwischen der Marion Cotillard, also der Schauspielerin in diesem Film im Film, die diese Schneekönigin verkörpert. Das hat aber dann, ich habe dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil sich für mich dann irgendwie der Plot doch etwas stark irgendwie nicht mehr so richtig entwirrt oder dann da zu viel hineinkommt, und dann diese toxischen Züge dann in dieser Figur der Marion Cotillard zu tragen kommen, und man dann, da wurde mir das ein bisschen dann überstrapaziert alles. Gut, ein paar Elemente des der Geschichte dann, dass diese Jeanne dann, wenn sie da ankommt, erstmal in diesem Eislaufstadion, weiß ich, ganz schön, aber dann da sozusagen den Namen einer, irgendwie vom verlorenen Geldbeutel, den Namen da von einer Eisläuferin, Bianca, wie sie heißt, dann da annimmt, das findet dann auch nicht so richtig eine Auflösung. Oder klar geht das in so eine düstere und diese, vor allem diese faszinierenden Kältebilder dann da hinein. Und da kommt dann natürlich schon so ein poetischer Kern. Ich musste dann immer ein bisschen an Jean Cocteau dann auch denken, was dann mir dann, dass es dann auch so eine surreale Qualität bekommt, wo dann aber die Bodenhaftung verloren geht und ich dann irgendwie nicht mehr so richtig rausgefunden habe aus dieser Plot-Aufladung, die da am Ende dann sich darauf baut.
Aber es ist nicht ganz absichtsvoll, genau dieses Verwirrspiel quasi bis zu einem Ende getrieben, wo du nicht mehr herausfindest. Also du verirrst dich in diesem labyrinthischen, ich befinde mich in einem Filmset, was ja real ist, und verliebe mich in die Schneekönigin, die ja quasi Fiktion ist und die dann aber auch wieder real angreifbar ist, also anfassbar ist, und ich beginne dann selber an diesem Filmset eine Rolle einzunehmen. Also dieses quasi in dieses Imaginäre wirklich einzutauchen, das ist ja genau auch diese Märchenhaftigkeit quasi buchstäblich zu nehmen, das kann eigentlich in dem Sinne auch nur der Film. Und ich fand auch noch mit Bianca und so, dass es geht ja auch immer um Identitätssehnsüchte, also quasi, wer will ich sein, diese Jeanne, dieses quasi unbeschriebene Waisenmädchen, Waisenkind, was sowieso das schlechthinnige Märchenmotiv ist, die sind ja, glaube ich, immer weise, so ungefähr bei Hans Christian Andersen, dass die sich quasi so eine Identität sucht. Das fand ich schon einen ganz schönen Antrieb, diese Geschichte zu erzählen oder dieses Märchen nochmal zu erzählen.
Das ist gut, aber es ist diese Überdeterminiertheit, die dann vielleicht einen ein bisschen erstickt. Bianca, genau. Das heißt ja auch weiß. Das ist ja dann die Farbe des Kalten, des Schnees, des Eises, die dann da wieder drin ist. Fand ich, klar, die Überdeterminierung kann einem dann schon etwas zu schaffen machen. Man kann sich natürlich auch zurückfallen lassen und sich, lass den Plot fahren und überlass dich den Bildern.
Weil das ist ja meistens
der betörenden Visualität, die der Film ganz sicher einem dann verschafft.
Ja. Und vor allen Dingen finde ich aber, also ich finde es eigentlich sehr schön, dass er nicht unbedingt am Ende alles auch ausbuchstabieren muss mit diesem Identitätenklau und dann, dass am Ende dann nochmal die Polizei kommen muss und ja, sie sind gar nicht. Und ich fand das sehr schön, dass er sich dann schon auch in diesem Wirrwarr und auch diese fantastische Handlungselemente und sowas, und dass er nicht zu viel Realität mit reinholt und dass er doch genau in seiner Entschleunigung und in seiner Verwirrtheit in dieser Handlung bleibt. Und dann auch eben, also was ich ganz toll fand, auch diese Szenen, wo sie das Bildmaterial sichten quasi und sich das immer wieder so diese Gegenschnitte von, wir sind am Set, es passiert etwas und wir sehen wieder den Zuschauerraum und Mario Cotillard ist unzufrieden mit dem Bildmaterial. Und das fand ich ganz großartig und muss sagen, diese Zuspitzung hat mir gerade deswegen eher gefallen, weil sie eben nicht diese Verwirrungen unbedingt alle aufbrechen musste.
Und wie es inszeniert ist, ist es halt sehr, auch wieder sehr betörend, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ein Kino der Blicke, also wo ganz viel über Blicke inszeniert wird, also der Blick aus den Kulissen heraus in dieses Filmset, in diese imaginäre Welt. Dann der Blick auf die Kleider,
den Spiegel natürlich.
Der Spiegel, die Kristalle als Fetischobjekte, als Begehrtes, als eigentlich Begehrtes. Also das ist schon, es ist eine große Opulenz mit einer großen Sinnlichkeit. Und man muss sich quasi natürlich drauf einlassen, das ist klar.
Also wobei ich Wolfgang schon auch verstehen kann, weil ich finde, er nimmt sich wirklich unglaublich viel Zeit, bis es dann eigentlich mal losgeht. Und gerade dieses Ankommen in der Stadt und dann dieses Verstecken und Schlafen im Filmset, das finde ich, hat eigentlich recht wenig von diesem, ja, vom wirklich sinnlich-psychedelischen, was wir dann später sehen. Und er macht es dann auch nicht so, dass es so eine langsame Hinführung ist und sich dann total entlädt, sondern irgendwie bleibt er doch immer in diesem anfänglichen Modus, finde ich, der Erzählung von Jeanne, und da webt sich das dann halt immer so weiter weil den hat mir jetzt dann schon gut gefallen, aber ich muss auch sagen, ich mag das einfach, wenn ein Film mehr oder weniger ein Eigenleben bekommt und dann unentwirrbar wird und eigentlich sich selber frisst auf einer Rad, was ich finde, da schon auch bis zum gewissen Teil gegeben ist, aber das muss man schon, also ganz völlig auflösen tut er sich auch nicht. Also er bleibt schon, ja, wie so ein Wachtraum irgendwie. Also man ganz kann man nicht abheben, man bleibt schon immer auf noch recht bodenhaft, aber gut, der wird dann schon.
Interessant fand ich ja, dass er irgendwie in den frühen 70er Jahren explizit verortet. Auch in diesem, gut, es ist irgendwo anscheinend da in der französischen Provinz, in der Nähe zu Italien, glaube ich, also wo es dann noch Turin oder so rübergeht, in so einer winterlichen Gegend auch. Warum ist mir nicht so recht klar geworden, will sie uns was über die 70er Jahre erzählen?
Ja,
auch auf der Musikebene kommt es dann, also die Musik, die da im Eisstadion läuft, wo die Eisläufer sind, war dann
schon
speziell.
Ich könnte damit sehr viel anfangen. Diese 70er Jahre ist ja immer noch quasi diese verlängerte Nachkriegszeit und diese Waisenkinder, diese Armut, dieses arme Frankreich, ich glaube, das musst du in diesen 70er Jahren ansiedeln. Also aus heutiger Perspektive könntest du, glaube ich, das so nicht erzählen. Und war das nicht in den 70ern auch irgendwie so eine Konjunktur der Märchenfilme?
Ja, auch B-Filme. Ich finde Gaspar Noé, das ist auch toll, die Rolle. Er ist ja schon irgendwie so ein schmieriger B-Film-Regisseur. Ja, was er da auch toll spielt und die oft ist ja bei diesen B-Movies, wie es dann genannt wird, was man sicherlich vielleicht auch anstreiten sollte, dass gerade da dann eigentlich eine große Sinnlichkeit liegt und ein Verliebtsein in Kostüme und in Opulenz und Marion Cotillard, das hast du ja schon gesagt, eigentlich wie eine Hollywood-Größe, aber sie spielt ja genau nicht in so einem Hollywood-Film, sondern in so einem kleinen, ja, fast schon wie so eine Schauspieltruppe kommen die ja an und alles ist so handgebaut, die ganzen Kristalle sind, wenn man das Set sieht, dann ist es ganz klar, okay, die gehen jetzt durch eine Kulissenlandschaft, schaut vielleicht ein bisschen billig oder nach Pappmaché aus, aber dann mit der analogen Kamera natürlich und den Tricks wird es dann noch viel zauberhafter, weil es diese merkwürdige, übergroße Artifiziertheit hat und da denke ich, filmhistorisch wird es da dann Anknüpfpunkt gewesen sein. Und Gaspar Noé, der liebt ja die Sachen über alles, das fand ich dann schon eine schöne.
Und du hast natürlich über die 70er Jahre so einen ganz schönen Look an Kleidern, also an Kostümen. Das ist einfach wunderbar, dieses lange braune Samtkleid, was Marion Cotillard dann relativ am Ende dann trägt, auch als Anti-Kleid zu diesen tollen, perlenbestickten Gewändern. Also das ist einfach auch der Look, ja, die Ästhetik, die so eine Faszination einfach in diesem Film so rüberbringt. Ja,
viele Samt- und Zigarettenrauch muss natürlich häufig da sein, alte
genau.
Hotelzimmer.
Ja, und vor allem, ich glaube, diese digitalisiert, also eine Welt, in der Digitalisierung schon vollständig stattgefunden hätte, würde dem Ganzen auch einfach seine Fantasie und seine ganze Tragweite so ein bisschen nehmen. Deswegen war ich auch sehr froh, dass man es in den 70ern angelegt hat.
Ist es quasi auch der Blick von Jeanne, ist ja ein Blick, der relativ naiv ist, aus einer nicht digitalisierten analogen Welt. Ich glaube, nur so kann man sich diesen Blick überhaupt.
Also, wenn da ein Greenscreen stehen würde in dem Film, wäre das sauber, glaube ich, recht schnell verflogen.
Ja, genau.
Also, unsere Empfehlung quasi jetzt für den Endspurt vor Weihnachten am 18.12. kommt der Film in die Kinos. Und wir hoffen natürlich, dass Marion Cotillard so ein Zugpferd für diesen Film sein kann, dass er doch etwas präsenter im Kino Platzierung findet. Also von unserer Seite aus nochmal ein großes Plädoyer an die KinobetreiberInnen, die Filme vom Grand Film wirklich gut herauszubringen, denn sie haben es verdient. Ja, dann würde ich sagen,
freuen uns auf die nächsten Grand-Filme.
Freuen wir uns auf die nächsten Grand-Filme und dann auf das nächste Jahr sogar schon. Also das war der letzte Podcast in diesem Jahr und ich kündige schon mal an, dass es einen großen Jahresrückblick Anfang des nächsten Jahres geben wird. Bis dahin.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.